Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir genau dieser Frage nach und auch der Frage, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 10. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts. Aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns, hier ist sie, die Ankerwinde des Atlantiks, das Vorsegel der Fröhlichkeit. Ich weiß auch nicht. Irgendwas mit Alliterationen. Hallo Uli.
Hallo Peter. Was bin ich, die Ankerwinde des Atlantiks?
Ja, mir ist echt auf die Schnelle nichts Gescheiteres eingefallen.
Ja, aber ums Ankern geht es unter anderem heute auch. Also es ist ja gar nicht so daneben.
Ja, zuerst müssen wir uns einmal ein bisschen entschuldigen. Ich habe nämlich gehört, irgendjemand hat vergessen, in der vorigen Episode seine Waschmaschine abzudrehen. Kleiner Spoiler, ich war es nicht.
Das kann ja überhaupt nicht sein. Also sowas passiert mir nicht.
Also alle, die jetzt geglaubt haben beim Autofahren, wie sie den Podcast gehört haben, ihr Auspuff fällt runter. Nein, euer Auto ist in Ordnung. Es war Ulis Waschmaschine.
Ja, ich gebe es zu. Schuldig. Ich habe alles abgedreht, sogar die Therme. Also falls mir heute kalt wird, das ist alles nur dem Podcast geschuldet.
Ja, frieren für den Podcast, das lobe ich mir. So geht Einsatz.
Ja, bin voll dabei.
Uli.
Peter.
Bist du eigentlich schon mal so richtig unfreiwillig über Bord gegangen?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Nein, das ist mir tatsächlich noch nie passiert.
Glaube ich dir nicht. Bei den ganzen Geschichten?
Ist aber so. Nein, ich bin noch nie unfreiwillig über Bord gegangen. Nein, nein, nein. Aber ich kenne ja einige Leute und ich kenne ja auch ganz lustige Geschichten. Das könnte man dann vielleicht einmal beim nächsten Pleiten, Pech und Pannen Podcast könnte man das zum Besten bringen.
Also beim nächsten Pleiten, Pech und Pannen dann ganz viele Geschichten, wie man unfreiwillig ins Wasser geht. Aber heute geht es ja auch um ein ähnliches Thema. Also du hast zu mir gesagt, du hast es in unser Dokument geschrieben, stürmische Zeiten.
So ist es.
Das ist starker Wind.
Starker Wind, also noch kein Sturm, aber es war doch einiges los und ich habe mir gedacht, zur 10. Episode, also so eine kleine,
fettes Wort. Jubiläum.
Ich habe mir gedacht, zur 10. Episode haben wir so ein kleines Jubiläum und da könnten wir doch einmal eine stürmische Geschichte bringen.
Das klingt mir fast schon zu aufregend. Uli, du musst mein Nervenkostüm schonen. Ich bin da sehr empfindlich, was das betrifft.
Okay, dann halte dein Baldrian bereit. Es wird spannend.
Okay, Baldrian, Valium, Beruhigungstropfen, Blutdrucksenker, alles da.
Okay, dann kann es ja losgehen.
Alkohol, Whisky-Tabletten,
alles haben wir. Okay, die volle Dröhnung.
Ich habe nur gehört, es geht um Afrika und um Spanien und wieder mal um diesen Drecksozean, muss man schon fast sagen, diesen blöden Atlantik.
Ja, der Atlantik ist gar nicht so blöd. Ich finde, die Meteorologen sind viel blöder, weil die Wetterprognosen oft nicht gestimmt haben. Und da haben wir wirklich manches Mal geflucht.
Habt ihr wieder das Smartphone benutzt? Du weißt, warum man Smartphones nicht zum Wettervorhersage nehmen kann?
Nein, warum?
Ja, das ist so ein, die verwenden hauptsächlich diese amerikanische Einteilung, die viele, 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 viele Meilen groß ist, die sich in Europa aber nicht umsetzen lässt. Also das heißt, die Auflösung deren Wetterkarten ist einfach viel zu groß und ungenau für Europa. Darum stimmt das am Smartphone nie. Hat den Vorteil, diese ungenaue und große Auflösung, diese grobe Auflösung, ist gratis. Für den Rest müsst man zahlen. Und deshalb stimmt eure Wetterprognose am Handy nie.
Ah, jetzt wird mir einiges klar. Okay, gut, aber andererseits am Atlantik ist das Ganze doch eher dann wieder großräumiger, weil diese Wetterfronten, die werden ja nicht verändert durch die Erdoberfläche. Das heißt, du hast eigentlich eben diese klassischen Sturmtiefs, man sieht ja immer so schön, wie sie die drehen sich ja alle in die gleiche Richtung.
Stimmt.
Auf der Nordhalbkugel.
Also eigentlich kannst du doch das Smartphone verwenden und dann passt es wieder.
Naja, andererseits, es hat nicht funktioniert, also vielleicht sollten wir uns doch was Neues überlegen, aber wir haben ja auch noch einiges anderes probiert, das werde ich jetzt gleich erklären.
Bitte, also einmal der Reihe nach, ihr schaut aufs Wetter, also ihr sitzt am Boot und schaut auf die Wetterkarte oder ihr schaut den Wetterbericht.
Ja, also es ist so gewesen, es war Mitte November, wir waren in Portugal und sogar an der Algarve ist es Mitte November nicht mehr ganz so gemütlich. Und wir haben uns gedacht, jetzt müssen wir endlich los Richtung Afrika, weil man stellt sich einfach vor, in Afrika ist es immer warm, oder?
Natürlich. In Afrika gab es noch nie einen kalten Tag. Das gibt's gar nicht.
So ist es. So haben wir uns das halt vorgestellt. Und haben dann also wirklich eben sämtliche Wetterkanäle beobachtet und haben festgestellt, dass es echt schon schwierig wird um diese Jahreszeit, weil da die Sturmtiefs dann schon in die Straße von Gibraltar rein wehen. Also da kommt wirklich eins nach dem anderen vom Nordatlantik runter. Und wir haben 2 Tage kalkuliert gehabt für die Strecke von Portugal nach Marokko. Und wollten eben 2 Tage gute Windverhältnisse. Und es war echt wie verhext. Also es ist wirklich stürmisch gewesen. Dann haben wir Südwind gehabt. Da kannst du auch nicht Richtung Süden segeln. Und wir waren dann mit Freunden, die schon in Rabat, also in der Hauptstadt von Marokko, auf uns gewartet haben. Mit denen waren wir in Verbindung. Und die haben auch ihre Wetterdaten gecheckt. Und dann haben wir tatsächlich endlich perfekte Wetterprognose gehabt. Also es war Nordwind angesagt mit 3 bis 4 Beaufort. Dann hätte der drehen sollen auf Westwind bis 6 Beaufort und dann am dritten Tag nochmal zurückgehend auf 4 Beaufort. Also eben ideal. Also 6 Beaufort sind gerade so lebhafter Wind, sagen wir mal.
Also der Wind kommt zuerst von Norden, das heißt, ihr fahrt gerade runter und dann ein bisschen Richtung Westen, weil da wollt ihr ja hin, weil für Leute wie mich, die das jetzt natürlich nicht auf der, also sagen wir so, für Leute wie mich, die das jetzt im Vorfeld auf der Karte angeschaut haben, Rabat liegt nämlich an der Atlantikküste, also nicht im Mittelmeer, so wie ich zuerst geglaubt hätte. Das heißt, für euch wäre es geschickt, zuerst Nordwind nach unten und dann Richtung Westen, damit ihr eben da so diese Spitze da mitkriegt, ne?
Naja, eigentlich sind wir schnurgerade Richtung Süden gesegelt, also war der Plan. Und dann, wenn du dann Westwind hast, das heißt, der kommt aus dem Westen, weht Richtung Osten, aber wenn du Westwind hast, dann kannst du mit halbem Wind segeln. Also das ist dann eben die Segelstellung, Halbwindkurs nennt sie das. Kommt der Wind von der Seite und wir sind ja nicht Kolumbus, das heißt, du kannst ja die Segel setzen und kannst ja eben auch am Wind fahren oder Raumerwind, das ist dann schräg von hinten. Also du brauchst ja nicht nur den Wind, so wie zu spanischen Konquistador-Zeiten, dass er wirklich von Achtern, also von hinten kommt, sondern der darf ja auch mal von der Seite kommen. Das wäre ja kein Problem, nur von vorn sollte er halt nicht kommen. Das ist ein bisschen blöd dann.
Ja, das leuchtet sogar mir ein.
Genau. So viel also zu den Ausführungen zum Wind. Aber jedenfalls war das...
Also, aber klingt grundsätzlich einmal nicht so verkehrt, was da der Wetterbericht sagt.
Ja, also wir haben uns was dabei gedacht. Und wie gesagt, wir haben die Wetterkanäle gecheckt und haben uns auch die Grip-Files angeschaut. Die Grip-Files, das ist eben, was du vorher gesagt hast, das ist dieser amerikanische Wetterdienst. Aber die werden speziell von den Seglern verwendet, weil die sind nämlich komprimiert. Das ist ein binäres Datenformat und es ist komprimiert. Wind und Seegang werden schematisch dargestellt und du kannst es eben auch über Funk abrufen. Und das ist bis zu den Zeiten, wo es noch kein WLAN auf See gab oder noch keine Satellitenempfang auf diese Art und Weise, sind die Grip-Files eigentlich die wichtigsten Wetterdaten gewesen. Und die sind schon sehr präzise, also die werden wirklich von allen Seglern genutzt. Und laut dieser Grip-Files war eben, wie gesagt, alles perfekt. Also los geht's.
Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen.
So ist es. Aber mit Machinander ist das halt so eine Sache.
Nein, es ist dieser Drecksozean, es ist der Atlantik.
Nein, es sind die bekifften Meteorologen, die sich das Wetter schön rauchen.
Okay, also jetzt hätten wir da diese Berufsgruppe auch beleidigt. Wunderbar. Okay, also was haben diese Meteorologen angestellt in ihren...
Na, es war jedenfalls nicht so wie geplant. Also wie gesagt, es wäre ja gewesen maximal 6 Beaufort vom Westen. Also wenn wir das uns so in Erinnerung rufen, das wäre das optimale Wetter gewesen. Und es hat auch perfekt begonnen. Wir haben leichten Nordwind gehabt, wir haben strahlend blauen Himmel gehabt, es war mild, also im November am Atlantik, T-Shirt-Wetter, es war echt fein. Und dann sind wir in die erste Nacht gesegelt und im November ist es halt einfach schon lang Nacht. Also das ist ein bisschen ungemütlich, da haben wir so 14 Stunden schon Finsternis gehabt und da wird es dann auch kalt am Atlantik. Und da muss man sich halt dann wirklich 5 Kleidungsschichten anziehen und friert trotzdem.
Ja, und wieso fahrt ihr nicht einfach im Sommer?
Das ist unseren kleinen technischen Problemen an Bord geschuldet. Also wir hatten ein Dieselpumpenproblem, auf das ich irgendwann mal eingehen werde, aber über das ich jetzt mal nicht sprechen möchte, weil sonst ärgere ich mich jetzt.
Ah, okay. Es gab mal wieder Probleme an Bord. Das überrascht mich jetzt natürlich völlig.
Ja, aber auch nach 5 Jahren kriege ich den Grant, wenn ich an unsere Dieselpumpe denke. Also reden wir jetzt von schöneren Dingen.
Gut, wir sprechen nicht über die Dieselpumpe.
Nein, dieses Wort streichen wir jetzt sofort.
Du Uli, was ich dich fragen wollte, was ist eigentlich mit der Dieselpumpe?
was soll ich sagen? Wir haben eine neue.
Okay, schön. Sie
funktioniert einwandfrei. Gut, kommen wir zurück, oder?
Ja, bitte.
Wir sind jetzt mitten in der Straße von Gibraltar, wir haben 5 Schichten an, wir frieren, aber sind guter Dinge und alles läuft perfekt, der Wind frischt auf, wie prognostiziert, er dreht auf West, alles bestens. Blöderweise hat dann der Wind gedreht und ist dann irgendwann von Südwest gekommen, das geht ja gerade noch, weil da muss man dann am Wind fahren, heißt es, das heißt hart am Wind. Wir haben die Segel so gestellt, dass man halt gerade noch einen Kurs findet.
Ich weiß, was das heißt. Das ist das, was die Wikinger bei Wiki und die Seeräuber machen.
Da gibt es dieses Lied, gell?
Da geht ja das Lied irgendwie so, nein, hart am Wind.
Fernsehen bildet.
Absolut.
Und das schon mit 6 Jahren, oder?
Ja. der Grundstein für meine Wikinger- und Segelkarriere gelegt.
Ja. Und da hast du damals schon gedacht, so wie im Wiki möchte ich auch mal sein.
Genau, und jetzt sitze ich da in meinem Gaming-Sessel und nehme Podcasts auf. Ja, weit habe ich es gebracht.
Genau, bist schlau wie Wiki.
Mindestens so schlau wie Wiki. Manchmal reibe ich mir die Nase, aber es hat andere Gründe. Es ist Pollensaison.
Achso, ich glaube, das hängt irgendwie mit deinen Drogen zusammen.
Darüber möchte ich auch nicht sprechen.
Okay, gut. Wo waren wir?
Wir waren bei hart am Wind segeln.
Wir waren bei hart am Wind segeln und wir haben ja ein altes Stahlboot, also 40 Jahre alt, ein Langkieler. Und der ist ein bisschen schwergängig. Das heißt, die neuen Bootsmodelle können besser am Wind segeln als unsere alte Machinander. Und wir haben also wirklich geschaut, dass wir das gerade noch so hinkriegen, dass sie nicht zu sehr in den Wind schießt. In den Wind, also das nennt sich Sonnenschuss. Das heißt, wenn du zu hart am Wind...
Servus!
Jetzt wird es grimmig. Gell? Also wenn du zu hart am Wind fährst, ist bei jedem Boot so, neigt es dazu, sich in den Wind zu stellen, dann steht es eigentlich, ja, weil du kannst ja gegen den Wind nicht segeln, die Segel flattern und dann musst du praktisch wieder auf Kurs lenken und dann nimmst du wieder Fahrt auf. Also Sonnenschuss, es kann nichts passieren, weil die Yacht kann eigentlich nicht kentern, wenn du am Wind fährst. Das heißt, du kannst Du kannst nicht also so viel Schräglage haben, dass du irgendwann kenterst während der Fahrt, sondern so, du schießt auf quasi. Also das Boot schießt auf und stellt sich in den Wind. Und unsere Mahananda...
Und dann steht es wie ein Bog, wie man
genau,
sagt.
Genau, und dann steht es. Das macht man zum Beispiel, wenn man Jollen segelt, also wenn man segeln lernt, ganz am Anfang. Am Neusiedlersee haben wir das so gemacht. Da hast du ja keinen Motor auf der Jolle und du musst anlegen üben am Steg und da musst du gegen den Wind anlegen. Das heißt, du fährst eben einen Halbwindkurs, also Wind von der Seite, zum Steg hin, also praktisch parallel zum Steg und dann legst du Ruder und stellst dich in den Wind. Und zwar musst du das so exakt timen. Das ist eben dann abhängig von der Windstärke. Je stärker der Wind, umso schneller stoppst du auf. Das heißt, du legst Ruder und stellst dich in den Wind und im Idealfall stoppst du genau vorm Steg.
Ah, ich verstehe. Das ist so wie das Einparkmanöver aus den Blues Brothers.
Genau, ja, ungefähr so. So sollte es ausschauen.
Ihr steht jetzt am Atlantik und auf einmal dreht sich das Schiff so, dass hier steht.
Also das war dann am zweiten Tag auf See, da hat der Wind dann zugenommen und zwar nicht wie prognostiziert abgenommen und hat eben gedreht und wir mussten dann am Wind segeln und das tut unser Schiff, wie gesagt, nicht so gerne und die Boote, die nicht so gern am Wind segeln, die fallen dann eben ab automatisch. Das heißt, abfallen heißt vom Wind sich abwenden. Anlufen heißt zum Wind drehen und abfallen vom Wind wegdrehen. Und wir haben dann gehabt so Windstärke 7. Und dann sind auch die Wellen schon ordentlich gestiegen. Also da haben wir dann schon Schaumkronen gehabt. Das ist dann schon ein Zeichen für stürmischen Wind. Und die Mahananda hat dann eben ihr, wie ich eben gesagt habe, diesen Sonnenschuss. Das heißt, sie hat immer wieder den Bug in den Wind gedreht. Dann haben die Segel gekillt. Also killen heißt eben, sie flattern.
Weil nur flattern wäre ein zu profaner Ausdruck.
Ja, eben. Man muss als Segler sich schon immer was Besonderes einfallen lassen, damit es niemand anderer versteht. Aber ich erkläre ja alles.
Ich habe eine Ärztin zu Hause, ich kenne das.
Und du nickst immer und denkst, hoffentlich ist sie dann bald zu Ende, ich verstehe Bahnhof.
Ja, nein, mein Gehirn schaltet dann so in weißes Rauschen und relativ schnell in den Schlafmodus, also das geht mittlerweile ganz gut.
So, wo waren wir? Wir waren bei der Mahananda, bei den gekillten Segeln. Und das war dann eben so ein permanentes Spiel. Das heißt, die Böe ist reingefahren, die Mahananda hat angeluft, hat sie die Nase in den Wind gedreht, die Segel haben gekillt. Dann sind wir auf einen Wellenberg gehoben worden, dann ist es rasant abwärts gegangen. Dann ist die Gischt über die Sprayhood ins Cockpit geklatscht, wir waren in kürzester Zeit nass und dann... ist die Mahananda praktisch abgefallen, die Segel sind dann wieder gut gestanden und dann ist eine Böe eingefahren, dann hat die Mahananda so einen richtigen Satz nach vor gemacht und das hat sie dann angehört, weil wir ja einen Windgenerator haben, es hat dann wie eine Flugzeugturbine geklungen. Also, und das war so ein ewiges Hin und Her, also wir sind da so wirklich durch die Wellenberge durchgetorkelt. Das
klingt super angenehm für die Besatzung, wenn du auf einmal stehst, alles kugelt raus und auf einmal gibt es mal so richtig Vollschub und dann stehst du wieder.
Genau so war das und das war echt nervig. Also wir waren so grantig und wir haben so vor uns diese Wetterseiten gehabt und haben die so visuell vor uns gesehen mit dem perfekten Wind und waren aber dann eben in so einem nervigen Windgeschehen drinnen und sind, also jeder ist so in einer Ecke gesessen und hat vor sich hin gegrummelt und hat gekrantelt. Also wir waren ziemlich schlecht drauf zu diesem Zeitpunkt.
Das macht die Lage dann auch insgesamt viel besser.
Ja, das macht das Ganze so richtig entspannt. Und ja, dann in der zweiten Nacht habe ich dann um Mitternacht meine Wache gehabt Und haben wir den Wecker gestellt und bin dann aufgestanden und sage zum Christoph, der eben bis dahin am Ruder gesessen ist, hat der Wind jetzt endlich nachgelassen? Und er sagt, nein, im Gegenteil, zugenommen. Und ich habe mir gedacht, naja, es ist wieder mal so typisch Christoph. Man muss dazu wissen, mein Captain neigt dazu, endlos übers Wetter zu schwadronieren und alles zu übertreiben. Also er hat so ein kleines Übertreibungssyndrom. Also wenn irgendwo Stau ist, dann sind es Millionen von Fahrzeugen. Und wenn irgendwo ein paar Leute am Bahnsteig stehen, dann waren das tausende Leute. Und wenn ein bisschen ein Lüfter weht, dann weht ein Sturm. Also so ist mein Mann.
Ja, 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 das kenne ich. Wenn ich im Stau stehe, ist der Stau des Jahrtausends, immer.
Genau, ja, ja. Das ist bei meinem Mann auch so. Also das ist, also alles, was er erlebt, ist wirklich extrem und dramatisch. Und darum habe ich mir gedacht, naja, eh klar, dramatische Theatralik, aber leider hatten wir dann schon 9 Beaufort. Und das ist dann schon ein kleiner Sturm. Also da ist es dann ungemütlich, das sind so 48 Knoten.
Das sind für Leute mit normalen Geschwindigkeitsangaben irgendwie so knapp unter 90
km/h? Ja, das kommt hin. Also es sind noch keine 100 km/h. Und da beginnen dann auch schon die Wellen zu brechen, das heißt, es schaut dann auch schon dramatisch aus. Und ich war so richtig grantig. Also ich bin wirklich, ich habe mich da dann in der Nacht ans Ruder gesetzt und habe so innerlich geflucht und habe wirklich alle Wetterdienste und alle Meteorologen verflucht und überhaupt den blöden Atlantik und den Wind und ja, also habe mich dann so mit meinen 5 Schichten angezogen und habe mich da eingepickt mit meiner Sicherheitsleine und bin dann da gesessen und habe starr vor mich hingeschaut und vor mich hingekrummelt. Also 3 Stunden lang in der Nacht richtig zwider gewesen.
Das klingt nach einem entspannten und schönen Hobby, das du da hast.
Du fragst dich jedes Mal, warum tut sie sowas?
Warum kann sie sich nicht einfach vor einen Fernseher setzen, wie jeder andere auch? Also ganz ehrlich.
Habe ich mir eigentlich auch gedacht, diese 3 Stunden lang, warum tue ich das?
Und bist du da auch zu einem Ergebnis gekommen? Mehr Zeit genug zum Nachdenken hattest ja wohl offensichtlich.
Ich muss ehrlich sagen, nein, ich kam zu keinem Ergebnis. Ich frage mich auch heute noch.
Okay, wunderbar. Naja, wenigstens können wir jetzt da einen Podcast aufnehmen. Wir könnten aber auch genauso gut über dein Fernsehprogramm reden, also ganz ehrlich.
Stimmt, aber da hätten wir wahrscheinlich weniger Hörer.
Das ist gut möglich.
Also ich bin da jedenfalls gesessen, habe herumgezwidert und habe aber natürlich schon aufpassen müssen, weil in der Straße von Gibraltar ist ja sehr viel Schiffsverkehr. Also du hast ja da eben die Containerschiffe, du hast das Verkehrstrennungsgebiet, das heißt, es ist diese...
Ja, habe ich gehört, dass da das ein oder andere Schiff unterwegs sein soll.
Ja, da sind etliche Schiffe unterwegs und du hast eben vor allem eben diese Containerschiffe und dann hast Kreuzfahrtschiffe, die sind also wie Christbäume beleuchtet, die sieht man am allerbesten, die schauen aus wie so glühende Raupen, die so vorbeifahren und dann hast du vor Marokko Fischernetze und die sind ganz schlecht gekennzeichnet. Da musst du dann großräumig ausweichen und da musst du also wirklich sehr konzentriert sein.
Klingt super entspannt, so oh, der Sturm geht, wir haben damit zu kämpfen, dass das Boot nicht einfach im Wasser stehen bleibt. Dann haben wir damit zu kämpfen, dass wir nicht überhaupt von der Welle verschluckt werden. Und dann sind da nur noch Fischerboote draußen, die so, naja, ähnlich gut beleuchtet sind wie so ein Weinviertler Traktor auf der Bundesstraße.
Ja. Das alles ist wirklich Adventure-Segeln, oder?
Klingt super entspannt.
Ja, also Fahrt war uns nicht.
Gut, nur mal die Frage. Fernseher zu Hause, Couch, nicht? Nein?
Das ist Fahrt. Wir brauchen ein bisschen das Abenteuer. Und es war ja nicht so schlimm. Also es war jetzt...
Stimmt, du lebst ja offensichtlich noch.
Das auch. Und abgesehen davon, es gibt ja noch schlimmere Stürme. Also... Der Zenit war ja noch nicht erreicht. Also,
achso, da kommt noch was, meinst du? Okay.
Na, es ist dann eigentlich am dritten Tag ein bisschen ruhiger geworden und wir haben dann leider wirklich den Wind aus dem Süden gehabt. Das heißt, wir haben dann irgendwann aufgeben müssen, Segel einholen und den Motor starten. Und haben die letzten paar Meilen Richtung Rabat dann eben gegen den Wind motort. Und haben dann wieder ein bisschen weniger Wind gehabt, der ist uns auf 7 Beaufort runtergegangen. Blöderweise hat es dann zu regnen begonnen. Und so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Du kommst nach Afrika und es schüttet wie aus Schaffeln und du hast so wirkliche graue Wolken vor dir und es ist so richtig ungemütlich.
Ja, da denkt man sich normalerweise, hops, wir haben uns verfahren, wir sind versehentlich, weiß ich nicht, Richtung Island abgebogen oder so. Also Afrika, Wolkenhimmel, Regen, okay, sicher nicht.
Ja, wir haben aber mal geschaut, ob wir eh noch richtig sind, aber leider, das war Afrika. Ja, und dann haben wir uns gedacht, okay, wir sind ja bald da. Und wie gesagt, wir sind unter Motor gefahren mit dem Autopiloten und der hat dann irgendwann zu piepsen begonnen und das ist ein Zeichen, wo das ein Ruder läuft. Das kommt manches Mal vor, wenn zu viel Wellendruck ist, dann packt das der Autopilot nicht, dann muss man das halt händisch korrigieren. Also gut, das habe ich dann gemacht, habe den Autopilot erneut gestartet und der hat wieder gepiepst.
Das heißt, du hängst dann so am Ruder und so wie man es aus dem Film kennt, so zwei Mann am Ruder, also ja, Captain, die Brise ist heute extra steif.
Das war nicht ganz so schlimm. Aber jedenfalls war irgendwas mit dem Rudergeber nicht in Ordnung, ist am Display gestanden, also musste Bordtechniker aka Captain Christoph her. Der hat die Abdeckung zur Ruderanlage geöffnet und was sah er da? Der Wellendruck hat aus der Hilfspinne für den Antrieb ein Stück ausgebrochen.
Oh, schön.
Ja, und es ist eigentlich ein massiver Stahlschaft. Also man sollte glauben, Stahl hält der Welle stand. Nein, leider nicht. Es hat ein Stück Stahl gefehlt, weggebrochen durch die
das
Welle.
Das ist ganz schlecht bei so einem Autopiloten, ne?
Dann geht er nämlich nicht mehr, da tut er nichts mehr.
Wirklich? Das war überraschend.
Aber der Captain, der ja eigentlich unentwegt geflucht hat während dieses Wetters, hat dann ganz lapidar gesagt, na gut, dann steuern wir jetzt mit der Hand. Und habe ich mir gedacht, okay.
Jetzt ist schon wurscht.
Genau, ich habe mir gedacht, jetzt hat er völlig resigniert, er hat jede Hoffnung aufgegeben. Und gerade wie er da so sitzt und vor sich hin steuert, entdecke ich einen kleinen Riss im Vorsegel.
Moment, das ist also so ein Moment, wo du denkst, sag ich ihm das jetzt, oder?
Genau.
Oder warten wir kurz.
Er hat es aber dann leider selbst entdeckt, weil wir sind ja, wir haben ja nur ein Stück vom Vorsegel stehen gehabt und sind ja eher nicht motort, aber eben dieses letzte Stück hat sie in die falsche Richtung gedreht beim Einholen und da hat sich so ein kleiner Bauch am Segel gebildet und dort ist es gerissen.
Schön.
Ja, also es wurde immer besser und dann sind wir ja aber tatsächlich irgendwann vor dem Hafen von Rabat gewesen und das ist ein bisschen tricky dort, die Einfahrt, weil die Hafeneinfahrt ist sehr seicht. Du hast dort sandige Küste und durch die Atlantikwelle wird dort immer wieder Sand hingespült und da wird dann nur eine Fahrrinne freigebaggert und du musst mit einem Lotsen in den Hafen hinein, du darfst nicht alleine rein, weil eben nur die genau wissen, wo diese Fahrrinne ist, die ändert sich ja auch durch die Wettergegebenheiten.
Klingt eher unpraktisch, muss
ja,
ich sagen.
Das ist eigentlich gar nicht so einfach, weil es kommt noch dazu, dass eben, weil es dort so flach ist, der Hafen ab 2 Meter Welle gesperrt wird und dann darfst du überhaupt nicht mehr reinfahren, weil da eben die Gefahr des Kenterns besteht. Und das heißt, du solltest eigentlich, wenn du den Wettervorhersagen trauen kannst, du kannst ja eben die Wellenhöhe in den Häfen anschauen und wenn du siehst, es wird der Hafen gesperrt in den nächsten 3 Tagen, dann brauchst du gar nicht losfahren.
Ja, so ein richtiger Schönwetterhafen halt.
Ja, also das ist nur bei schönem Wetter zu befahren und das hatten wir ja leider nicht, wie ich ja schon erzählt habe. Und Christoph hat dann die Marina Bure Greg, so heißt der Hafen dort, angefunkt Und die haben in ganz schlechtem Englisch uns gesagt, wir dürfen da jetzt nicht rein, der Hafen ist gesperrt, es ist zu gefährlich.
Tja, blöd, ne?
Genau. Und was macht man in so einem Fall? Man muss einfach den nächsten Hafen anlaufen. Und der war 30 Meilen entfernt, also eine Tagesreise. Und der war in der Nähe von Casablanca. Und dort haben sie uns dann hingeschickt.
Schön.
Also wir waren echt gut drauf. Und dann haben wir gewusst, jetzt dürfen wir noch einen Tag fahren. Und zwar gegen den Wind. Und wir motoren halt jetzt einfach 30 Meilen gegen den Wind. Oder wir hätten natürlich irgendwo abwettern können und auf See warten, bis der Hafen geöffnet wird. Aber sie haben uns gesagt, also heute sicher nicht mehr.
Ja, das sind so Nachrichten, die man an Bord aber dann gerne hört, oder? Also wenn man sich dann denkt, ja, super, wir haben jetzt bis jetzt im Todeskampf uns hierher gebracht und hast, heute leider nicht.
Ja, aber wir haben uns gedacht, eh schon wurscht.
Ja, ab einem gewissen Punkt ist dann, ja.
Man resigniert eben.
Die Haie fressen uns sowieso, ob das jetzt heute oder morgen passiert.
Naja. Eben. Ja. Also, was soll's. In Todesverachtung geht's weiter Richtung Casablanca. Und ja, dann sind wir so eine Stunde Richtung Casablanca motort. Und dann ist es halt immer ungemütlich, dann hat es wieder zu stürmen begonnen, also ist es wieder ungemütlich geworden, es war wieder sehr wellig und sehr windig. Und was besonders lustig ist, wenn man dann auf die Toilette muss, weil ich habe ja 5 Schichten an und Ölzeug, also das ist so eine Latzhose, wie so eine Kinderregenlatzhose, kann man sich das vorstellen. Und jetzt musst du mal versuchen, in so einem Karussell dich aus und wieder anzuziehen, weil irgendwann brauchst du mal beide Hände, also kannst du nicht mehr festhalten und das ist dann der Moment, wo du irgendwo dagegen fliegst und dir blaue Flecken holst und dann fliegt die Tür auf und du knallst dann gegen die Wand gegenüber und es ist so richtig, richtig angenehm.
Ich spare mir jetzt irgendein Wortspiel mit, wenn nicht der Blitz beim Scheißen trifft oder so, aber es klingt ein bisschen so.
Ja, beim Pinkeln geht es ja noch, da sitzt man ja. Das Anziehen ist das Problem. Das Anziehen ist das Problem. Ja. Und während ich mich da so torkelnd anziehe, sehe ich auf einmal, dass der Kühlschrank leer ist und der gesamte Inhalt sich über den Boden des Salons verteilt hat. Und der Schuldige war schnell ausgemacht, weil wir hatten ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon so einen Sicherheitsriegel, weil uns das ja schon einmal passiert ist. Aber der Captain hat offenbar in einem Akt der Verzweiflung die Bolognese aus dem Kühlschrank geholt und aus dem Topf geschaufelt und hat bei der Gelegenheit den Sicherheitsriegel nicht mehr vorgeschoben. Und es war wirklich der gesamte Inhalt des Kühlschranks verteilt. Und ich habe das dann so, wie es war, mit beiden Händen genommen und habe die Eierpampe und alles einfach so reingedroschen in den Kühlschrank und dann den Riegel wieder zugemacht.
So die Bolognese zurückschmieren in den Kühlschrank.
Also man kann sich unsere Stimmung vorstellen.
Ah ja, großartig.
Ja, es war echt fein. Und dann habe ich so raufgeschaut aus dem Niedergang und dann sehe ich oben den Captain und er schaut so fröhlich aus. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist er wahnsinnig geworden. Aber nein, er hat sich nämlich wirklich gerade gefreut. Er hat mir nämlich gesagt, er hat eine Idee, wie er den Autopiloten provisorisch reparieren kann. Mhm. Und in diesem Moment legt er die Stirn in Falten, horcht auf den Motor, dreht den Gashebel vor und zurück, geht auf Vollgas. Scheiße, der Bug stottert, nimmt kein Gas, steht still. Unser Motor!
Schön.
Ja, also jetzt, falls es noch eine Steigerung gibt, jetzt habe ich so richtig getobt. Also
das Einzige, was jetzt nur fehlt, ist, dass ein Feuer an Bord ausbricht.
Stimmt, wir haben ja aber Feuerlöscher an Bord.
Und die hätten dann nicht funktioniert, weil der Sturm irgendeinen den Splint schon mal rausgeschossen hat.
Wahrscheinlich. Ja, also es gab kein Feuer an Bord, Spoiler, kein Feuer. Jedenfalls hat der Captain gesagt, ihm reicht es jetzt. Er wird jetzt nicht ohne Vorsegel und ohne Motor gegen den Wind fahren, weil das eigentlich auch nicht möglich ist. Er dreht jetzt einfach um. Wir sind dann mit stotterndem Motor zurückgekrochen nach Rabat, haben wieder die Marina angefunkt, haben die gleiche Antwort bekommen. Niemand darf rein, niemand darf raus.
Ja, ist es dann nicht aber schon so ein Grund, wo man dann sagt, SOS, Mayday, holt uns hier raus?
Jetzt
haben wir noch lange nicht.
Also Mayday funkst wirklich erst, wenn das Boot sinkt. Also dann muss wirklich Menschenleben in Gefahr sein, sonst funkst du kein Mayday. Und also Menschenleben war maximal in Gefahr, weil wir einander vielleicht gewürgt hätten, also das eventuell.
Also ein Mord, also Mordversuche zählen nicht für Mayday-Rufe, also deswegen, verstehe.
Dann vielleicht schon, also wenn du das dann nur schaffst, während du gewürgt wirst, ein Mayday abzusetzen, dann alle Achtung.
Ja, ist dann wahrscheinlich auch schon wurscht, ne?
Ey, wir waren ja eben in diesem in dieser Stimmungslage schon alles wurscht.
Also nur weil ich ja auch nebenbei so True Crime Podcaster bin. Also wenn du dann in den Hafen kommst und sagst, mein Mann ist übrigens von Bord gegangen, also der ist da weggespült worden von der Welle, so vor 2 Tagen. Wir waren jetzt auf ihrer Fahrt unterwegs, es tut mir schrecklich leid. Kann jetzt auch keiner irgendwie das Gegenteil beweisen, oder?
Eben, es kommt dann auf deine schauspielerische Leistung an.
Ja, du musst schon traurig tun.
Eben. Also so wie du das jetzt gerade gesagt hast, das könnte dazu führen, dass sich die Behörden dann entscheiden.
Das war jetzt vielleicht ein wenig. Wobei, wenn du sagst, ja, mein Mann ist über Bord gegangen, sie müssen es da erst einmal beweisen, also von dem her.
Eben. Ja. Alle Spuren beseitigt.
Hätten wir das auch geklärt aus der berühmten Kategorie, wir geben Tipps für perfekte Verbrechen, kauft euch ein Segelboot und versenkt eure Partner im Atlantik.
Alles ganz einfach. Einfach nur auspicken und dann geht es schon. So unbemerkt in der Nacht.
Du hast die Kühlschranktür offen gelassen. Blub, tot.
Naja, so, also das ist jetzt noch kein Grund. Also ich habe zwar geflucht und geschrien, aber ja. Noch keine Mordgelüste gehabt. Weil mir war ja klar, ich muss ja, also ich bin ja irgendwie auch von ihm abhängig. Er ist ja der Captain. Und wie wir jetzt gleich sehen werden, ist er das auch zurecht.
Aber hast du mal drüber nachgedacht, ob er drüber nachgedacht hat, dich im Atlantik zu versinken?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Du machst mir Angst, Peter. Ich will nicht darüber nachdenken.
Ja, so erfolgreich einen Gedanken gepflanzt, wunderbar.
Okay, ab sofort werde ich mich doppelt einpicken. Ja, also wir sind ja dann, wie gesagt, zurück nach Rabat, haben dann erfahren, dass wir noch immer nicht rein dürfen. Und dann kam aber der Nachsatz, wir können aber im Vorhafen ankern. Es ist nämlich so, dass du vor Rabat eine riesige Molenmauer hast und dahinter kommt der Vorhafen und vom Vorhafen gibt es dann einen Fluss Richtung Hafen. Diese Molenköpfe da dazwischen ist die Welle schon sehr hoch gewesen und hat sich auch gebrochen. Also das war ziemlich abenteuerlich und weil wir ja auch keinen Motor bzw. also nur mit halber Kraft rein konnten, du solltest ja eigentlich schneller sein als die Welle. Das war der einzige Moment in diesem Jahr, wo ich Angst gehabt habe. Also da kann es nämlich wirklich passieren, dass die Welle über Heck kommt, dein Boot dreht und du kannst kentern. Und dann ist es eben dort, wie gesagt, da sehr seicht. Also das ist schon nicht ungefährlich. Und da ist der Christoph wirklich ganz ruhig geblieben und hat mir vorher eben Anweisungen gegeben, wie er das jetzt machen wird. Er hat wirklich die Wellen gezählt und hat gesagt, pass auf, jede 7. Welle ist ein bisschen niedriger, wir müssen mit dieser Welle rein. Und er hat dann mir die Grabbag in die Hand gedrückt. Das ist so eine Plastiktonne, in der die Dokumente und die wichtigsten Dinge drinnen sind, falls man eben kentert, dass man das trocken hält.
Das ist auch so ein Moment, den wünscht man sich, oder? Wenn der Captain den Sack gibt und sagt, es hängt jetzt von dir ab.
Ja, genau. Da fühlt man sich so richtig stark. Also er hat mir diese Grabbag in die Hand gedrückt, dann hat er mir die Lifeline ausgepickt weil es ist nicht klug, mit der Lifeline angehängt zu kentern, dann kannst du nämlich nicht mehr lösen.
Aus naheliegenden Gründen, ja.
Ja, das heißt, auspicken, Grabbag umklammern und dann hat er meine Hand genommen und hat gesagt, die lässt du jetzt nicht mehr los und wenn ich sage spring, dann springst du und hältst meine Hand fest.
Okay, das klingt einmal nach, was war der Plan?
Der Plan war, ohne zu kentern reinzufahren, aber eben im Falle des Kenterns hätte ich eben springen müssen.
Okay, ja, schön.
Aber was soll ich sagen, ich bin ja hier, unsere Mahananda ist noch heil und ich bin noch hier, die Mahananda ist heil geblieben, wir sind mit der siebten Welle in den Vorhafen reingesurft und waren in Sicherheit, dachten wir. Ja, es war dann allerdings gar nicht so lustig im Vorhafen, denn da waren Wellensurfer unterwegs und man kann sich vorstellen, wo Wellensurfer sind hohe Wellen.
Ja, ich stelle mir das gerade so super vor, so apokalyptische Szenen, es regnet, das Schiff droht zu kentern, du kommst mit der siebten Welle gerade so irgendwie in den Hafen rein und da kommt der Surfer daher in der Bermuda Shorts mit seinem bunten Surfbrettel. Juhu,
yeah, genau, die haben alle gerufen, welcome to Morocco, Marhaba.
Alle voll gut drauf, das ist schön.
Ja, die waren voll gut drauf, haben uns aber gewarnt und haben uns gesagt, wir sollten da vielleicht nicht bleiben. Denn sie warten jetzt gerade auf die richtig großen Wellen, weil jetzt kommt die Flut und dann steigen die Wellen auf 4 Meter und wir können hier nicht ankern. Und wir haben das dann auch bemerkt, weil wir sind wirklich mit dem Kiel aufgesessen. Also Christoph hat geankert und ich habe gespürt, wie der Sand unterm Kiel knirscht. Und da habe ich dann etwas unseemännisch gekreischt, wirf endlich den blöden Anker. Also das war wirklich so kreischendes Eheweib.
Nur um diese Szene zu verstehen. Also ihr werdet jetzt da hin und her geschossen in dieser Hafenmole. Das knirscht schon unterm Boot und dann kommt also der Surfer angepaddelt und sagt, welcome to Morocco. Dude, you cannot park here. Oder wie? Und dann steht das kreischende Eheweib am Heck.
Okay. Genau. Ich bin am Ruder gestanden und habe gekreischt, wirf den Anker. Also ich habe gekreischt, wirf den blöden Anker.
Wirklich, also der Fluchen an Bord, wo kommen wir denn da hin?
Also wirklich sehr seemännisch. Es hat uns Gott sei Dank niemand gehört oder niemand verstanden.
Durch den Sturm war es eh wurscht wahrscheinlich, ne?
Eben. Ja, dann ist ein Feuerwehrmann gekommen, und hat gesagt, er wird jetzt den Lotsen holen, weil wir können da wirklich nicht bleiben und der Lotse wird uns über die Flussmündung in den Hafen bringen.
Auf einmal doch.
Und auf einmal ging es. Und dann ist tatsächlich ein Lotsenboot gekommen und wir haben dann unseren stotternden Motor so irgendwie so hingeschlichen und der ist aber an uns vorbeigefahren und ist beim Vorhafen rausgefahren und wir haben uns gedacht, hallo, sieht er uns nicht. Dabei ist er dann mit einer anderen Segeljacht im Schlepptau zurückgekommen, weil nämlich draußen ein...
Ah, die haben einfach gewartet, bis mehrere zusammenkommen.
Und dann haben sie gedacht, okay, wir können nicht mehr zuschauen, wie sich diese ausländischen Segler da abmühen.
Diese Ahnungslosen, ja.
Wir öffnen jetzt den Hafen, ja. Und es war eine belgische Segeljacht, die haben wir sogar gekannt von Portugal. Das war Puff the Magic Dragon, hat das Boot geheißen.
Es sind auch Namen ohne Drogeneinfluss entstanden, natürlich.
Genau, natürlich. Und die hatten ein Problem mit dem Anker, also die konnten nicht vor dem Vorhafen ankern, weil sie ein Problem mit dem Anker hatten und zudem waren es war ein Ehepaar mit Hund und alle drei waren massiv seekrank und auch der Hund hat gekotzt und die haben eben gebeten, abgeholt zu werden vom Lotsen, und die haben sich dann derer erbarmt, und da ist dann irgendwie so ein Missverständnis gewesen, weil die haben das, die können wirklich schlecht Englisch in der Marine, also die sprechen ja Arabisch und Französisch in erster Linie. Und die haben das nicht gleich gecheckt, dass da zwei Boote funken und der eine ein Problem mit dem Motor hat und der andere ein Problem mit dem Anker hat und die seekrank sind, sondern die haben geglaubt, es betrifft alles ein Boot. Also die haben ein Problem mit dem Segel, mit dem Motor, mit dem Anker, und seekrank sind sie auch noch. Und also es war wirklich, da haben sie sich offenbar gedacht, dass die armen Teufel, die müssen wir jetzt holen.
Stell dir mal eine schöne Szene vor, wenn du dem dann mit schlechtem gebrochenem Französisch erklärst, dass du nicht der bist, dessen Hund speibt.
Genau.
Was heißt speibender Hund auf Französisch? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Hoffentlich gibt es ein paar Hörer, die uns. Ja, bitte, bitte, das wollen wir jetzt schon wissen. Speibender Hund. Ja, jedenfalls hat uns der Feuerwehrmann dann in den Hafen geleitet, und dann sind noch die Zoll- und Formalitäten geklärt worden. Das ist in Marokko sehr kompliziert. Also da kommen Zoll und Polizei und Hafenbehörde, und du musst halt diverse Formulare ausfüllen, Dokumente herzeigen, und dann kommt noch der Drogenhund, und in Rabat ist es einer, der Angst hat vor Booten, also den hat man echt erst überreden müssen, aufs Boot zu springen.
Hat auch ein bisschen den Beruf verfehlt, würde ich sagen.
Ja, der arme Hund.
Der arme Hund, der Drogenhund, der Drogenhund der Hafenbehörde, der Angst vor Booten hat, also wirklich.
Ja, ein armer Hund im wahrsten Sinn des Wortes.
Der eine Hund speibt und der andere hat Angst vor Booten, ist großartig.
Die Hunde sind auch nicht mehr das, was einmal waren.
Nein, die haben schon mal mehr ausgehalten.
Ja. Ja, und das war's. Und dann sind wir in den Hafen rein, da haben dann Freunde schon auf uns gewartet, die haben das über Funk alles mitverfolgt, das ganze Abenteuer. Und es sind Schweizer, die haben wir in Portugal kennengelernt, ein ganz, ganz tolles Ehepaar, und die haben uns ein Stück Weges begleitet, und wir sind in diversen Häfen immer wieder nebeneinander gelegen und haben uns angefreundet, und wirklich ganz, ganz tolle Menschen. Und die haben uns dann beim Anlegen geholfen, weil da waren wir dann schon leicht ermattet, und haben dann nur geholfen, die Leinen zu befestigen, und haben uns dann noch mit Suppe und Tee versorgt, und dann sind wir ins Bett gefallen, das übrigens sehr nass war, aber das war uns zu dem Zeitpunkt egal, und haben dann wie Steine geschlafen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum tut man sich das an? Am nächsten Tag sind wir dann in Rabat aufgewacht, und es war strahlender Sonnenschein und es war Frühlingsstimmung im November, und wir waren happy und es war wunderbar und alles war vergessen.
Na, das klingt ja nach einem versöhnlichen Ende der Geschichte, wobei ich hätte mir ja, wenn ich da empfangen werde, nach so einem Abenteuer, wenn du da mit einem Tee kommst, glaube ich, wäre ich auch spinnert.
Es könnte sein, dass Rum im Tee war.
Danke, das wollte ich hören. Und mit dieser großartigen Erkenntnis machen wir Schluss für heute. Aber vorher erzählen wir euch noch eine kleine Geschichte. Ja, denn zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt, und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst muss ich mal die Geschichte aus Episode 9 auflösen. Hat eine Forschergruppe wirklich einen zweiköpfigen weißen Hai entdeckt? Tja, diesmal wollten wir euch eine vollständig erstunkene und erlogene Geschichte erzählen. Die Erzählung vom zweiköpfigen Hai stammt aus dem unglaublich schlechten Film Two-Headed Shark Attack mit Carmen Electra. Der Film ist tatsächlich so schlecht, dass er schon wieder sehenswert ist. Und da gibt es natürlich einen völlig bescheuerten Plot. Die Forschungsgruppe wird von einem Hai angegriffen, kann sich aber auf ein Atoll retten, das dann aber vom Hai versenkt wird, weil er einen Tsunami auslöst. Also ihr seht schon, völlig abgedreht. Aber wirklich sehenswert. So, und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich Ihnen eine lustige, blöde Geschichte erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, googelst halt das mit dem zweiköpfigen Hai noch einmal, bevor du sagst, das ist alles erstunken und erlogen. Ja, und wie immer das so ist mit den Mutanten aus der Tiefsee, es gibt sie wirklich. Tatsächlich werden immer mehr Föten von Haien mit zwei Köpfen gefunden. Ob diese Tiere jetzt lebensfähig wären, ist eher umstritten. Warum es zu solchen Fehlbildungen kommt, ist noch unklar. Forscher aus Mexiko glauben aber, dass die Fehlbildungen durch Inzucht entstehen könnten, weil es immer weniger Haie gibt. Da wird eben auch der Genpool kleiner und es kommt eben zu Haien mit zwei Köpfen. Also Filme, schlechte Horrorfilme mit Carmen Electra, auch da steckt ein Funken Wahrheit drinnen, wie wir jetzt gelernt haben. Aber jetzt erzählt euch die Uli eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen des Meeres. Uli, bitte.
Ja, also diese faszinierende Geschichte handelt von der Entdeckung der sogenannten Black Smoker. Und zwar war das im Jahr 1977 während einer Tiefsee-Expedition. Die hydrothermalen Quellen liegen tief am Meeresboden und sind reich an Mineralien und ungewöhnlichen Lebensformen. Ihre Existenz revolutionierte unser Verständnis von Lebensräumen auf der Erde und öffnete die Tür zu neuen Erkenntnissen über das Leben in extremer Umgebung.
Also steigt am Meeresboden schwarzer Rauch auf und da leben auch noch Lebensformen drinnen? Ja, wir erfahren es dann in der nächsten Episode. Ja, und das war sie, die 10. Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an die Bettina, die Omer und den Ralf, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Außerdem könnt ihr als Matrose einen Freund, eine Freundin oder eure Todfeinde, je nachdem, einen Gastzugang schenken. Der kommt dann in den Genuss der Premium-Vorteile. Ihr bekommt also zwei Zugänge zum Preis von einem. Das hätte ich der Uli vorher sagen sollen, dass ich das eingerichtet habe. Ja, Uli, jetzt weißt das du auch.
Ich bin gerade bass erstaunt.
Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur den Status als Leichtmatrose, sondern ihr kriegt auch noch kostenlos Bonusmaterial. Also in diesem Fall sind das Bilder von der Uli, wie sie gerade versucht, nicht Haifischfutter zu werden. Oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, eher wie der Captain versucht, nicht Haifischfutter zu werden. Weil was ich gar nicht erwähnt habe, ist, dass unser Anker ausgerauscht ist, er nach vorgekrabbelt ist im Sturm und den Anker wieder raufziehen musste und dabei, wenn die Mahananda mit dem Bug in die Welle getaucht wurde, kurz überspült wurde, dann ist er wieder aufgetaucht, hat den Anker ein Stück hochgezogen, dann wurde er wieder überspült.
Und was macht die treu sorgende Ehefrau? Fotos?
Eben, nichts anderes habe ich getan.
Den Captain vom Ertrinken retten, aber zuerst fotografisch dokumentieren das Ganze. Sehr gut, somit können wir euch nämlich die Bilder zur Verfügung stellen. Besonders freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten wollt, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram oder unter, also @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, also in meinem Blog sailing-mahananda.com findet ihr ein paar Fotos vom Captain unter Wasser und dann zum Glück auch wieder von mir gerettet und ein paar Fotos von Marokko und von dem wunderschönen Hafen Rabat.
Und ich möchte euch an dieser Stelle meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen und wie der Name schon sagt, hat der wenig mit Reisen oder Segeln zu tun, sondern es handelt sich um einen True Crime Podcast, der sich hauptsächlich mit Morden aus Österreich beschäftigt. Ja, der Name ist Programm. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, aber ihr braucht da schon starke Nerven, denn es geht ganz schön blutig zu. Da werden Körperteile abgerissen, Leichen zerteilt, Leichen angezündet, verschwunden gelassen, Leute erschlagen. Es ist wirklich wild. Also, wie gesagt, eher nichts zum Einschlafen. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint auf den üblichen Kanälen. Ich spare mir jetzt wieder mal diese Aufzählung. Am einfachsten ist, ihr schaut einfach bei steuerfrau.simplecast.com rein. Da findet ihr alle Informationen, alle Links und ihr könnt euch euren Lieblings-Podcast-Player sogar aussuchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi, Baba und meidet den Atlantik, denn er ist ein Drecksozean.
Und ich schicke ein Ahoi an alle tapferen Ehemänner und an alle kreischenden Eheweiber.
Okay, ja, ja, das habe ich auch schon mal probiert, hat nicht so gut funktioniert.
Okay. Du hast es probiert mit dem Auto?
Nein, dann sicher.
Okay. Und was ist passiert? Du hast die Autos links und rechts zertrümmert oder bist gegenüber in die Wand gefahren?
Sagen wir mal so, also bei dem Auto war es schon wurscht.
Und die anderen Autos?
Es waren Gott sei Dank keine anderen Autos, es war irgendwie so ein Zaunding, also wurscht.
Also, okay.
Ja, auch, okay. Mein Gott, diese Straftat ist mittlerweile verjährt vermutlich.
Aber es war eine spektakuläre Geschichte.
Ja, und es hat nichts mit einer Maturafeier und irgendwelchen betrunkenen Menschen zu tun. Nein.
Nicht? Okay. Nein. Das hätte mich jetzt sehr gewundert.
Ja, ne? Nein, absolut.
Völlig nüchtern.
Ja, natürlich.
Ja, also wir waren übrigens nüchtern. Gell? Also wenn man auf See ist, ist man...
Ja. Da weiß man ja, Seeleute, ja. Notorisch nüchtern, notorisch abstinente.
Ja. Naja, es ist ein Unterschied. Im Hafen schaut es schon wieder anders aus.
Ah, okay.
Ja. Also Seeleute haben zwei Gesichter. Das Gesicht auf See, also da ist man voll konzentriert und bei der Sache, und dann im Hafen, wo man sich völlig gehen lässt.
Ah, drum geht es in den Häfen notorisch so zu. Okay, ich verstehe. Genau. Ja, so die Hafentaverne, ne?
Aha. Ja, so ist es.